Guten Morgen. Geht's euch gut? Gut, schön. Ich habe eine kleine Predigtreihe angefangen letzten Sonntag unter der Überschrift Nachfolge und Veränderung. Und ich habe letzten Sonntag betont, dass Nachfolge Veränderung bedeutet. Das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Da haben wir so ein paar Gedanken drüber ausgetauscht. Und heute möchte ich diesen Punkt betonen, dass Nachfolge und Veränderung Vision benötigt. Ja, nicht bedeutet, sondern benötigt. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen und dabei dann natürlich auch in unserem Leben Veränderung erleben, dann brauchen wir eine Vision dafür. Und zwar eine Vision von dem, was Gott da wirklich wichtig ist. Und ich möchte einen Vers vorlesen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 13. Da steht, also Kolosser 1, Vers 13, da steht, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ein kleiner Vers mit viel Bedeutung. Da steht drin, dass Gott uns von A nach B versetzt hat. In dem Augenblick, wo wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Das bedeutet, dass das Leben, was ich hier an Punkt A geführt habe, nicht dasselbe ist, was ich an Punkt B führe. Das sind zwar unterschiedliche Straßen. Punkt ist das falsche Wort. Er hat uns von der einen Straße auf eine andere Straße gehievt. Und der Weg, wie er das gemacht hat, ist Jesus. Und dieser eine Weg, auf den Gott uns gebracht hat, das ist, so wird es hier beschrieben, das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, hier geht es um das Reich Gottes, wo Jesus eine wesentliche Rolle drin spielt. Und das Leben da drin ist definitiv dann anders als das Leben, was man vorher im Herrschaftsbereich der Finsternis gelebt hat. Und Herrschaftsbereich der Finsternis heißt nicht, dass man an der Stelle gleich ein Satanist gewesen sein muss. Das gibt es aber auch. Sondern, dass wir einfach unser Leben ohne Gott geführt haben. Ja, ohne diese bewusste Ausrichtung, ich will dir mein Leben geben. Ich will dir nachfolgen, ich will auf dich hören und gucken, dass ich das umgesetzt kriege, was du sagst. Ja? Und wenn wir über Nachfolge und Veränderung nachdenken, dann geht es darum zu lernen, auf diesem neuen Weg zu gehen. Das heißt, wir brauchen die richtige Vision. Es geht hier auch um das Reich Gottes. Ich gehe da gleich näher drauf ein. Wir brauchen zunächst die richtige Vision vom Reich Gottes. Und dann lernen wir in der Nachfolge, wie wir mit Jesus in diesem Reich leben können. Damit wir nicht automatisch wieder so aus Gewohnheit auf die alte Straße kommen, sondern nicht nur auf dieser Straße bleiben, sondern uns Schritt für Schritt für Schritt für Schritt weiterentwickeln. Es gibt im Psalm 84 so einen schönen Vers, da steht, die Menschen, die ihr Leben für Gott öffnen, sie werden wandern mit wachsender Kraft, bis sie vor Gott erscheinen in Zion, also in der Ewigkeit. Ja, das ist das Bild, was Gott von uns hat. Wir werden wandern mit wachsender Kraft, bis wir vor ihm erscheinen und sagen können, Papa, endlich bin ich bei dir. Das ist die Vision, die Gott für unser Leben hat. Die Frage ist, haben wir die Vision, die Gott auch für uns hat und wie Gott sich sein Reich vorstellt? Und da möchte ich mit uns mal ein paar Sachen angucken. Vier Merkmale des Reiches Gottes, die nicht unwesentlich sind. Und wenn ich diese vier Merkmale skizziere, dann geht's da im Prinzip nur um die Leitplanken oder um die Wände eines Räumes und all das ganze Inventar, was da drin ist, das ganze Mobiliar, das kann ich dabei gar nicht betrachten, sondern es geht so ein bisschen um die Außenseiten dieses Themas. Punkt 1 oder Frage 1, ich formuliere es mal als Frage. Was ist das Zentrum des Reiches Gottes? Und an der Stelle sage ich mal, was das Zentrum des Reiches Gottes nicht ist. Zentral ist nicht die Gemeinde, so wichtig die Gemeinde ist im Reich Gottes. Aber sie ist nicht das Zentralste. Sie ist ein Ausdruck des Reiches Gottes, aber sie ist nicht das Zentrum. Und weil sie nicht das Zentrum ist, ist auch die sichtbare Struktur, die man hat als Gemeinde oder der Name, der darüber steht, ist nicht das Reich Gottes. Wir können 100 Gemeinden auf der Welt haben, oder 100 Millionen. Aber im schlimmsten Fall ist vielleicht nur eine wirklich ein Ausdruck des Reiches Gottes davon. Jetzt mal völlig schwarz-weiß gemalt. Ja? Das heißt, die Gemeinde selbst ist nicht das Zentrum des Reiches Gottes. Sie ist ein ganz wichtiger Ausdruck. auch nicht Strukturen und Verfassungen, die sollen höchstens dabei helfen, dass das Leben des Reiches Gottes fließen kann. Ja? So wie Gott sich das vorgestellt hat. Auch unsere menschlichen Vorstellungen von dem, was Reich Gottes sein könnte, und da gibt es unterschiedliche Konzepte, sind nicht das Zentrum, sondern das Zentrum, das Zentralste, das Wichtigste im Reich Gottes ist Jesus. Weil dieser Bibelvers drückt es aus und es gibt viele andere Bibelverse, die das auch rüberbringen. Wir sind errettet aus der Herrschaft der Finsternis und Gott hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes. In sein Reich, das heißt dieses Reich Gottes, von dem die Bibel redet, sowohl im Alten Testament schon in unterschiedlicher Form als auch im Neuen Testament, dieses Reich hat Gott der Vater in die Hände seines Sohnes gelegt. Der ist der Chef im Ring. Ja, er ist sozusagen der Hausbesitzer, wie das im Hebräerbrief ungefähr ausgedrückt wird. Ja, er ist derjenige, der einfach das Zentrum, der König, wie auch immer, in diesem Reich ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Denn er ist die perfekte Darstellung dieses Reiches. Er kam in diese Welt, um uns zu zeigen, wie Gott denkt, wie Gott handelt, wie Gott fühlt, wie Reich Gottes funktioniert. Ja, wie das ist, welche Lebensweisen da wichtig sind im Reich Gottes. Jesus hat es perfekt dargestellt. Also wenn man irgendeine Ahnung bekommen will davon, was Gott sich unter Reich Gottes vorstellt, müssen wir uns Jesus angucken. Mit ihm ist es gekommen. Und es gibt insbesondere ein Evangelium, wo das ganz besonders unterstrichen wird. In diesem Evangelium ist gar nicht so viel die Rede vom Reich Gottes, aber trotzdem geht es um das Reich Gottes an der Stelle. Und das ist das Johannesevangelium. Und da gibt es ganz viele Ich-Aussagen über Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin das Brot des Lebens. Ja? Und andere Aussagen, die da über ihn getroffen werden, wie zum Beispiel, dass er das lebendige Wort ist oder das fleischgewordene Wort. Und das zeigt uns, wie wesentlich die Person Jesus in diesem Reich Gottes ist. Er als Person, also nicht irgendeine Regelei oder Regelstruktur, Verfassung, Institution, Organisation oder was weiß ich, ist das Zentrum, sondern er als Person. Deswegen war mir das unter anderem wichtig, dass wir dieses kurze Lied gerade nochmal singen. Ja? Jesus ist das Zentrum. Wir können uns im Gemeindeleben mit allem Möglichen beschäftigen, aber doch irgendwie an ihm vorbeischrappen. Aber wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen, dann muss er das Zentrum sein und nicht irgendwelche anderen Sachen, die vielleicht entfernt auch mit ihm zu tun haben. In Johannes 18 lesen wir dann auch diesen Vers, dass sein Reich nicht von dieser Welt stammt. Ich komme darauf später nochmal zu sprechen. Fakt ist, dieses Reich, von dem wir reden, ist nicht ein sichtbares Reich zuerst, sondern er bringt es vom Himmel mit. Jesus kommt in die Welt und er bringt das Reich Gottes mit. Es kommt mit ihm, es ist in ihm vorhanden. Und da, wo er in die Weltgeschichte eintritt, wird Reich Gottes sichtbar. Und spätestens an dem Punkt, wo er von den Toten aufersteht, wird dieses Reich Gottes freigesetzt für alle, die an ihn glauben. An ihn als Person. Dass er derjenige ist, der die Tür zum Reich Gottes ist, der Weg im Reich Gottes ist, der das Leben ist. Ja, und von daher, die allerwichtigste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen können und die allerwichtigste Ausrichtung, die wir bis an unser Lebensende brauchen, ist, Jesus ist das Zentrum. Immer und ewig. Da wird sich nichts dran ändern. Die einfachsten Sachen im Glauben, die wir vom ersten christlichen Atemzug lernen, sind die allerwichtigsten und sie werden uns bis in die Ewigkeit leiten. Jesus ist das Zentrum im Reich Gottes, nichts anderes. Alles andere soll nur helfen, ihn im Zentrum zu halten. Das heißt, wir folgen nicht einer Person, einer Organisation oder einem Gesetzbuch, sondern wir folgen einer Person. Und dieser Schlüssel zu diese glaubende Beziehung zu ihm ist der Schlüssel dafür, dass wir dabei sein können im Reich Gottes. Das ist definitiv der Schlüssel. Man könnte zu vielen Aussagen, die ich jetzt hier getätigt habe, immer eine Bibelstelle liefern, ist allerdings ein bisschen zu viel. Dann seid ihr nur noch zugenudelt mit irgendwelchen Bibelversen. Gut, was erstmal wichtig bleibt, wir sollten echt danach streben, ihn immer im Zentrum zu haben, ihm nachzufolgen, auf ihn zu hören und ihn zu verstehen. Und wenn er das Zentralste in unserem Leben ist, dann fangen wir auch an zu lernen, im Reich Gottes zu leben. Ohne ihn ist es nicht möglich. Ohne ihn fangen wir an, irgendwas Religiöses zu machen. Aber wenn wir nicht ihm nachfolgen, dann ist es nicht christliche Nachfolge. Ja? So, und die Frage ist jetzt, es geht ja darum, zu lernen, in seinem Reich zu leben. Was für ein Reich bringt Jesus in diese Welt? Von was für einem Reich spricht Jesus? Und da versuche ich jetzt innerhalb von 5 Minuten mal einen kurzen Blick drauf zu werfen oder 10 und möchte mal mit einigen Ideen anfangen, die ich mal so ein bisschen in Frage stelle. Es gibt sehr unterschiedliche Konzepte vom Reich Gottes. Ja, gibt es unterschiedliche Bücher, unterschiedliche Theologien manchmal auch. Da gibt es zum Beispiel die Idee, dass der Reich Gottes so ein Idealzustand ist, in dem alle die gleichen Rechte haben und Gerechtigkeit herrscht. Da ist auch was Gutes dran. Die Frage ist aber, wer bestimmt, was gerecht und was richtig ist? Denn da gibt es durchaus Konzepte, die mit Gott nicht viel zu tun haben. Ja? Und deswegen stellt sich immer die Frage, geht es darum, aus menschlicher Sicht richtig und gerecht zu sein, oder geht es um Gottes Gerechtigkeit? Und wenn ich den Unterschied ziehe, dann ist es deswegen wichtig, weil unser menschliches Denken ist begrenzt. Gott ist ewig, Gott ist unbegrenzt, Gott ist allwissend. Ja? Und an der Stelle müssen wir dieses Konzept mal auch in Frage stellen und gucken, was fehlt da. Dann gibt es dieses Bild vom Reich Gottes, wo Jesus derjenige ist, der sich vor allem um die Außenstehenden und Minderheiten kümmert. Und das ist absolut richtig. Und trotzdem will ich eine Einschränkung machen, weil wir ja auch in unserem Land auch manchmal so in der Gefahr stehen, links oder rechts vom Pferd zu fallen. Ja, er tut das und das ist wichtig und wir müssen das auf dem Schirm halten. Aber, und da geht es nicht nur um Außenstehende und Minderheiten, sondern er bestätigt nicht immer unsere Lebensweisen. Er kümmert sich um Randgruppen, um Minderheiten, Außenstehende und was auch immer man da noch für Worte oder Beispiele wählen könnte. Ja, aber er bestätigt sie nicht immer in ihren Lebensweisen. Johannes 8, da schützt er vor den religiösen Leuten eine Ehebrecherin. Ja, er nimmt sie in Schutz, sodass letzten Endes alle, die ihr was antun wollen, hinterher futsch sind und nur noch die Ehebrecherin und er alleine dasteht. Aber dann bestätigt er sie nicht und sagt, mach weiter so, sondern er ruft sie heraus aus ihrer Sünde. Das kommt auch vor. Dann gibt es dieses Bild vom Reich Gottes, wo Jesus derjenige ist und dann als Vorbild auch für uns dient, wo er derjenige ist, der alle Menschen liebt. Ja, das ist richtig. Ein fettes Amen. Aber er findet nicht alles gut, was wir machen. Das gehört da auch zu. Denn, Römer 5, Vers 5, er starb für uns am Kreuz, als wir genau das gemacht haben, was ihm gar nicht gefällt. Als wir so richtig daneben lagen. Als wir noch Sünder waren, wie es dann im Römerbrief steht. An der Stelle hat er seine größte Liebe bewiesen. Also es stimmt, ja, er liebt alle Menschen. Aber er findet nicht alles toll, was wir machen. Und wir haben manchmal die Idee, dass Liebe immer bedeutet, dass wir alles toll finden müssen. Dazu gehört nicht viel. Dafür braucht man keine Liebe. Liebe brauchst du dann, wenn du sie nicht hast. Das weißt du, wenn du befreundet bist mit irgendjemand, wenn du verheiratet bist. Dann fällt Liebe am schwersten. Und genau da hat Jesus diese Liebe bewiesen. Als er unserer Sünde ins Gesicht geguckt hat, ins Herz geguckt hat und gesagt hat, ja, dafür will ich sterben und mein Leben geben, damit ich diese Menschen daraus ziehen kann. Also hier müssen wir aufpassen, dass wir nie einen Widerspruch herstellen. Weil das wäre echt neben der Bibel. Das heißt also, dass Jesus nicht einfach als Sozialreformator gekommen ist, um menschliche Gerechtigkeitsvorstellungen zu realisieren, sondern er ist gekommen, um das Reich seines Vaters zu bringen. Ja, das Königreich Gottes. Und dieses Reich ist nun mal anders. Sonst wäre Gott nicht Gott. Sonst würden wir das auch schon alleine hinkriegen. Lesen wir mal Markus 1, Vers 15. Habe ich letzte Woche schon gelesen. Jesus sprach, Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das sagt Jesus in eine Gesellschaft hinein, die eigentlich total gut erzogen war im religiösen Bereich. Ja, die kannten das Gesetz, da war viel Gutes da drin in dem Gesetz, auch wenn manche von uns das heute nicht verstehen, aber zur damaligen Zeit war da viel Hilfreiches drin. Ja, mal ganz abgesehen davon, dass es einfach auch Gott wieder gespiegelt hat. Ja. Aber Jesus kommt dann in diese Situation rein und sagt, die Zeit ist jetzt erfüllt und jetzt kommt etwas, was alles, was bis jetzt gewesen ist, noch übersteigt, nämlich das Reich Gottes. Ja? Kehrt um, da wo ihr in euren Versuchen, Gott zu gefallen, immer gescheitert seid und letztendlich euch auf euch selbst verlassen hat, kehrt um von diesem Weg und glaubt an das Evangelium vom Reich Gottes, wo etwas ganz anderes passiert, wo es um einen anderen Weg geht, um einen Weg, der weiterführt, als nur Worte. Dieses Reich ist anders. Johannes 18, Vers 36, da sagt Jesus vor dem Gericht sozusagen, wo er angeklagt ist, da sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich weiß gar nicht, warum ihr so einen Stress habt und mich hier anklagt. Wovor habt ihr Angst? Ja? Ich will keinen Staat gründen, ich will keine Partei gründen. Gott sei Dank. Sondern hier geht es um das Reich Gottes. Das ist noch viel mehr. Kleine Klammer. Jeder, der versucht, eine christliche Partei zu gründen, ne? Also ich will das jetzt nicht abschließend beurteilen, aber vergiss diesen Anspruch, als wenn du es perfekt hinkriegen könntest. Und deswegen denke ich immer, danke, dass Jesus keine Partei gegründet hat. Klammer zu. Das war jetzt meine persönliche Meinung. Dieses Reich ist ganz anders, weil es ewig ist, weil es nicht gebunden ist an irgendwelche Kulturen. Dieses Reich passt in jede Kultur rein, aber es wird auch jede Kultur verändern, wenn wir Gottes Reich wirklich ernst nehmen. Es passt in Iran rein, es passt in Deutschland rein, es passt in Amerika rein und es passt in China rein. Dieses Reich Gottes kann sich überall offenbaren, weil es mehr ist als das, was wir Menschen uns ausdenken können. Aber es wird auch immer unser Denken und unsere Kultur verändern, weil Nachfolge Veränderung bedeutet. Und das Reich Gottes ist anders als das Reich dieser Welt. Und dieses Reich Gottes, von dem Jesus hier redet, das basierte auf den 10 Geboten. Das kannten die alle und viele von uns kennen diese 10 Gebote auch. Und es basiert darauf, dass man Gott mehr als alles liebt und auf ihn hört. Das ist sicherlich auch Teil seiner Verkündigung gewesen, aber es war noch mehr. Und deswegen mal eine kurze Definition. Das Reich Gottes ist der Bereich, der Herrschaftsbereich, in dem Gottes Wille geschieht, sein Wesen die Gemeinschaft bestimmt und die Macht der Sünde, des Todes und des Teufels zerbrochen ist. Das ist sein Reich. Das ist das, was wir dann auch in der Offenbarung beschrieben bekommen, wo es keine Sünde mehr gibt, keine Tränen, keine Ungerechtigkeit, weil da definitiv nur Gottes Wille geschieht, weil es dort nur um das Wesen Gottes geht, seine Liebe und Heiligkeit, seine Unendlichkeit, wo wir da drin aufgehen werden, in dieser Gegenwart von Gott, in der Gegenwart des Vaters und wo definitiv der Teufel und der Tod und die Sünde keine Macht mehr haben. Ist passé. Und mit diesem Reich kommt Jesus in unsere Welt hinein, wo genau das alles vorzufinden ist, wo wir jeden Tag mit zu tun haben, wo wir heute mit zu tun haben und wo du vielleicht gerade auch in deinen Gedanken mit zu tun hast. In diese Welt kommt Jesus mit seinem Reich hinein. Und was ich glaube ist, dass wir echt lernen müssen zu unterscheiden, wo bauen wir unser eigenes Reich zusammen, weil dazu neigen wir, dass wir unser eigenes Reich zusammenbasteln, wie wir uns das Reich Gottes vorstellen. Und wo sind wir wirklich auf dem Weg unterwegs, den Jesus im Sinn hat? Haben wir die richtige Vision vom Reich Gottes, mit der wir als Christen unterwegs sind? Und auch Paulus fordert uns mit anderen Worten dazu auf, dass wir hier lernen sollen, das zu unterscheiden. Ja? Was ist von Gott, was ist nicht von ihm? Wir dürfen lernen zu unterscheiden, wo es um menschliche Reiche geht oder um sein Reich. Wir dürfen lernen zu unterscheiden, wo es um menschliche Vorstellung von Liebe geht oder um Gottes Vorstellung. Wir dürfen lernen, dass Gottes Reich mehr ist als das, was wir Menschen jemals uns ausdenken können. Ja, weil es einfach anders ist und weil es auch zur Veränderung führt. Zwei Punkte möchte ich anführen, mit denen ich das Reich Gottes ein bisschen darstellen will. Und wie gesagt, das ist dann, sind dann nur so zwei Wände in dem Raum. Ja, da fehlt noch eine ganze Menge. Punkt 1, oder eigentlich ist es Punkt 3 jetzt. In Gottes Reich zählt Gottes Kraft. In Gottes Reich zählt Gottes Kraft. Und da können wir mal lesen, 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Gut, dann hör auf zu reden. Wenn das Reich Gottes nicht in Worten besteht. Was damit gemeint ist, ist, dass das Reich Gottes nicht irgendeine schlaue Theorie ist, sondern dass es etwas Erfahrbares ist. Dass da Gottes Gegenwart drin steckt, dass da seine Herrlichkeit mit drin ist. Ja? Da ist Gott mit drin. Und es gibt viele Beispiele dafür. Es fängt an mit der Wiedergeburt. Ja, damit ist nicht die Reinkarnation gemeint, sondern wenn Menschen anfangen, an Jesus zu glauben und dass er für uns auferstanden ist von den Toten, uns von Sünde befreit hat, dann geschieht sowas, was die Bibel auch Neugeburt, Wiedergeburt nennt oder was man, was wir auch heute so bezeichnen, wo neues Leben in uns hineinkommt und wir nicht mehr von Sünde bestimmt werden, sondern wo seine Kraft, sein Leben in uns hineinkommt und wir eine Beziehung zu dem lebendigen Gott bekommen. Das meint man mit Wiedergeburt an der Stelle. Das ist eine Herzensfrage. Ja, eine Sache, die in unserem Herzen beziehungsweise in unserem Geist passiert. Und das ist nicht irgendwas Menschliches, was man machen kann, sondern das hat etwas mit Gottes Kraft zu tun. An der Stelle wird deutlich, wenn jemand anfängt, mit Jesus zu laufen, mit Jesus zu gehen, dann ist es ein Wunder. Dann ist es ein Geschenk von Gott, dass da neues Leben reinkommt. Das hat was mit Kraft zu tun. Die Engländer würden wahrscheinlich sagen, das ist ein Power Encounter. Ja? Wir werden mit seiner lebendigen Kraft, mit seiner lebendigen Gegenwart konfrontiert und werden Teil davon. Da passiert was in uns. Das heißt, es geht nicht darum, da nur Konzepte zu ändern oder Theorien, sondern wir werden auf den Kopf gestellt, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt. Und das hat etwas mit Kraft zu tun. Ja? Das hat nichts. Das heißt dann nicht, dass man, wer weiß, wie wilde Erfahrungen rein körperlich damit machen muss oder emotional, sondern das hat was mit dem Herzen zu tun. Unser Geist wird lebendig gemacht und meine Leitung und Gottes Leitung werden zusammengeführt, weil ich an Jesus glaube, weil er das Zentrum ist und weil ich bereit bin, ihm zu folgen. Da passiert das. Und das ist ein Kraftakt. Oder auch das, was die Bibel dann erzählt über den alten Menschen und den neuen Menschen. Auch das hat etwas mit Kraft zu tun. Die Bibel sagt, dass wir unseren alten Menschen ablegen, ich werde da in irgendeiner der nächsten Predigten nochmal näher drauf kommen, den alten Menschen ablegen sollen, das ist so die Art und Weise, wie wir ohne Gott gelebt haben. Selbstgefällig, selbstgerecht, selbstverliebt, selbst. Ja? Unabhängig. Und selbst wenn wir zwischendurch an Gott gedacht haben, aber das sind so Wesenszüge unseres alten Menschen, wo wir nicht wirklich Gott geglaubt haben. Und der neue Mensch, von dem die Bibel redet, der ist von Gott geschaffen. Epheser 4, Vers irgendwo 20 oder so. Der ist von Gott geschaffen, nach seinem Bilde in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. So. Und alles, was du an Schwächen und Fehlern und Sünde in deinem Leben siehst, wo du nicht rauskommst, also nicht die Sachen, die man mal leicht ändern könnte, sondern nimm mal die, wo du das Gefühl hast, da komme ich nicht raus, da bin ich drin gefangen. Da sagt die Bibel zu, den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen. Und das ist die Vision vom Reich Gottes, dass der uns etwas Neues anbietet, was ich nicht selber machen kann. Ja, ich kann es nicht selber machen. Aber es erfüllt mein ganzes Menschsein, es erfüllt meine komplette Persönlichkeit. Das ist der neue Mensch, der uns dann durchzieht. Aber es ist ein Kraftakt. Und was wir lernen dürfen als Christen ist, zu lernen, in diesem Reich der Kraft zu leben, Schritt für Schritt. Auch dieser Punkt, dass wir freigesetzt werden von Sünde. Ja, auch das, wir sehen es bei Jesus im Dienst, aber es ist ja nicht nur eine Sache, die bei Jesus im Dienst passiert ist, sondern es ist ein Ausdruck von Gottes Reich. Es ist so typisch und normal für das Reich Gottes, dass wenn Menschen sich darauf einlassen und auf den Chef in diesem Reich, dass man von Sünde freigesetzt werden kann, dass man das erleben kann, ohne sich irgendwie den religiösen Strick zu geben und daran zugrunde zu gehen, dass man versucht, ohne Sünde zu leben. Sondern es ist ein Kraftakt. Und das ist das Bild, was Gott vom Reich Gottes hat. Ich glaube, dass sich das enorm unterscheidet von dem, was wir manchmal erleben in unserem Christsein und was manche als Vision vom Reich Gottes, vom Christsein vor Augen haben. Das eine hat mit dem anderen ehrlich gesagt nichts zu tun. Das Einzige, was auf unserer Seite immer wieder notwendig ist, ist, dass wir uns im Glauben diesem Jesus öffnen und dem, was er sagt, was er will, wie er ist, seinem Wesen. Und dass wir dazu bereit sind, das an uns geschehen zu lassen. Dass wir beten, dein Reich komme. Und auch verstehen, was wir da beten. Das heißt, hier geht es nicht um Veränderung aus eigener Kraft oder Nachfolge aus eigener Kraft, sondern es geht darum, von ihm einfach auch geleitet zu werden. Aber es gibt, und das wisst ihr selber, auch immer wieder Beispiele, und ich denke, wir kennen das auch selber, ja, also wir sitzen hier im selben Boot, wo Menschen versuchen, wo wir versuchen, christlich zu leben, aber es nicht schaffen. Ich nehme mal so diesen Bereich sexuelle Versuchung, Gedanken, Neigung, Wut und Zornausbrüche und etliches mehr, was es da so gibt. Da kann man richtig gefangen drin sein und nicht rauskommen. Und jetzt mal Beispiel sexuelle Versuchung. Was wir dann als Menschen manchmal versuchen, ist, dass wir so mit allem guten christlichen Willen versuchen, dagegen anzukämpfen. Jeder Psychologe weiß, dass das dann nur noch schlimmer wird. Und ihr habt es, ich meine gut, ihr werdet mit sowas keine Probleme haben, aber falls da jemand sein sollte, der da vielleicht doch schon mal Erfahrungen mitgemacht hat, dann hat man vielleicht auch erlebt, dass da, wo man eigentlich gegen was gekämpft hat, es einfach nur noch dicker wurde. Das ist das, was wir manchmal erleben. Aber das ist dann auch der menschliche Weg, damit umzugehen. Wir wissen dann, was vielleicht richtig und falsch ist und wir versuchen es irgendwie hinzukriegen. Aber Reich Gottes funktioniert anders. Im Reich Gottes geht es darum, dass wir uns auf das einlassen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Da ist der Kraftakt passiert. Es geht auch nicht darum, dass wir irgendwelche emotionalen Krafterfahrungen suchen. Die können passieren. Sei gesegnet, wenn du sie erlebst. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass der hauptsächliche Kraftakt auf Golgatha schon geschehen ist. Jesus hat sein Leben gegeben, hat die Macht des Teufels und die Macht der Sünde zerbrochen und gesagt, ey, vorbei. Ja, es ist vollbracht. Die Sünde hat keine Macht mehr. Oder ich ergänze es mal für unsere Erfahrung, die Sünde muss keine Macht mehr über dein Leben haben, weil Jesus im Reich Gottes die Macht der Sünde schon zerbrochen hat. Amen. Danke. Warum erleben wir das denn nicht? Ich glaube, dass wir manchmal, und dazu will ich in einer der nächsten Predigten kommen, da einfach den falschen Weg suchen, wie das in unser Leben reinkommt und am Ende doch selber versuchen, die Sache geregelt zu kriegen. Um es nur ganz kurz anzudeuten, ich glaube, dass wir die Chance haben und dass der Weg darin besteht, dass wir beten, zu erkennen, dass es schon passiert ist. Und nicht in Gedanken, Gefühlen Jesus nochmal irgendwie ans Kreuz heften, als wenn es nochmal passieren müsste. Es ist schon geschehen. Er hat uns schon erlöst. Was kein Freibrief dafür ist, weiterzumachen wie bisher, sondern das zu verinnerlichen. Jesus, du hast mich von dem, was mich da innerlich unfrei macht, du hast mich schon erlöst. Und da dran zu bleiben an diesem Punkt, zu beten, dass wir das entdecken, erkennen in unserem Herzen, ich darf frei sein, ich darf raus aus diesem Gefängnis. Und dass wir dann dahin kommen, und das ist ja ein Prozess, ich rede hier immer von Prozessen, ja, dass wir dann dahin kommen, diese Kraft auch wirklich zu empfangen. Das heißt, das Reich Gottes ist ein Reich der Kraft und es ist ein Geschenk an dich. Es ist nicht das Ergebnis deiner frommen Anstrengung, wo man dann am Ende sieht, was für ein toller Christ du bist und wie sehr du gewachsen bist, sondern ohne dieses Geschenk kannst du den Rest vergessen. Wenn du heute dein Leben Jesus gibst und Jesus in dein Leben einlädst, und ich bitte dich drum, wenn du es noch nicht getan hast, ja, ich kann es dir nur empfehlen, dann fang direkt an, dich auf Gottes Kraft zu verlassen. Wir brauchen diese Vision, wir brauchen die richtige Vision. Und ich versuche, das so ein bisschen gerade zu rücken, weil ich vermute, dass wir manchmal unser Christsein falsch verstanden haben und das, was Gott sich unter Christsein vorstellt. Es ist so notwendig, dass wir die richtige Vision vom Reich Gottes haben und wie Gott in unserem Leben wirkt. Und wir brauchen diese Vision, dass es ein Reich der Kraft ist und nicht ein Reich der leeren Sprüche und Ansprüche. Und deswegen sage ich einfach, empfange es im Glauben an Jesus. Genauso, wie man dieses Wasser, was hier drin ist, einfach ansetzen kann und trinken kann. Ja, dieses Wasser da drin ist für mich jetzt mal ein Bild für die Kraft Gottes, für die Herrlichkeit Gottes, für die Gegenwart Gottes, die uns auf dem Weg der Nachfolge verändert. Ich kann natürlich, wie mache ich das denn jetzt hier? Ich kann natürlich dieses Wasser da hinstellen und mich gelegentlich, selten oder inständig vor dieses Wasser hinstellen und sagen, komme in mich hinein, komme in mich hinein, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Warum kommst du nicht in mich hinein? Ich brauche Veränderung. Was läuft schief? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid oder die ihr, wie es an anderer Stelle steht, die ihr durstig seid und trinkt. Das ist die Kraft. Und ich glaube, wir sollten aufhören, uns nur vor der Kraft Gottes, vor dem Reich Gottes irgendwie hinzuknien und zu flehen, dass irgendwas passiert. Wir sollten beten, dass wir erkennen, dass wir hingehen dürfen und nehmen dürfen. Und dann diese Kraft in uns etwas tut. Aber etwas anderes ist noch notwendig und das gehört auch zu dieser Vision vom Reich Gottes. Und da geht es um den Willen Gottes. Matthäus 6, Vers 10, da steht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Es ist Teil des Vaterunser, das wir so oft schon gebetet haben. Und beides steht zusammen. Es steht so nah beieinander. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir können das eine vom anderen nicht trennen. Und was wir hier auch drin lesen ist, dass im Himmel, ich würde auch sagen im Reich Gottes, der Wille Gottes geschieht. Da hat Gott kein Problem mit. Aber wenn wir erleben wollen, dass Reich Gottes in unserem Leben real wird, dann gilt es natürlich auch für uns, dass irgendwie der Wille Gottes in unserem Leben passiert. An der Stelle wird es schon ein bisschen brenzlicher. Ja? Und das weiß Jesus. Und deswegen sagt er, betet. Bete, dein Wille geschehe. Und ein paar Verse später sagt er sogar, Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, in das Königreich Gottes, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das heißt, der Wille Gottes spielt hier schon eine recht große Rolle in der ganzen Geschichte mit dem Reich Gottes. Wenn wir also diesen Weg gehen wollen mit Jesus, diesen Weg im Reich Gottes, wo Jesus das Zentrum ist, dann geht es nicht nur um eine kuschelige Beziehung, die so wichtig ist. Ja. Nehmt das Wort kuschelig wieder weg. Sondern es geht wirklich um eine tiefe Beziehung, ja, die total wesentlich ist. Sondern es geht auch darum, den Willen Jesu zu tun, den Willen Gottes. In welcher Hinsicht auch immer. Und an der Stelle ist natürlich klar, wenn wir anfangen, mit Jesus zu laufen, dann fangen wir auch an zu lernen, den Willen Gottes zu tun. Das heißt nicht, dass wir den schon perfekt kennen, können, umsetzen, wie auch immer. Sondern das ist eine Wegstrecke, ja, und das weiß Jesus. Der ist mit seinen Jüngern 3 Jahre durch die Lande gezogen und hat am Ende der 3 Jahre oder sich zwischendurch gefragt, oh Mann, wie lange soll ich euch noch ertragen? Ja, weil die nicht gecheckt haben, was der eigentlich wollte. Ist Jesus passiert. Von daher immer im Blick haben, dieses Lernen, auch zu lernen, was der Wille Gottes ist, das ist ein Prozess, das ist Nachfolge. Es geht nicht darum, als Überflieger zu starten, waren jetzt nicht hier diese Überflieger gemeint, sondern wirklich zu wachsen. Ja? Und wenn wir diese zwei Verse mal nehmen, dann heißt es auch, im Reich Gottes geschieht nichts, was Gott nicht will. Und wenn wir im Reich Gottes leben wollen, dann gilt es, seinen Willen zu tun. Und wer nicht seinen Willen tut, lebt mindestens an dieser Stelle, wo er den Willen nicht tut, nicht im Reich Gottes. Oder ist kein Ausdruck des Reiches Gottes. Galater 5, einer der herausfordernden Sätze im Neuen Testament. Da steht, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung. Wieder noch fertig heute? Ja. Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das steht in unterschiedlicher Form an unterschiedlichen Stellen so in der Bibel. Nicht so ausführlich wie jetzt gerade hier. Da hat Paulus sich mal wirklich ein paar Zeilen Zeit genommen, um das auszuführen. Und sehr unterschiedliche Lebensbereiche auch angesprochen. So. Und nochmal der Gedanke, in der Nachfolge gibt es immer Bereiche, wo wir schon seinen Willen tun und wo wir das vielleicht erst entdecken müssen oder lernen müssen. Ja? Deswegen sind wir Lernende, wir sind Jünger, wir sind in seiner Schule drin. Und solange wir in seiner Schule drin sind und in unserem Herzen die Entscheidung haben, ja, ich will lernen, ich will deinen Willen entdecken, ja, und ich will, selbst wenn ich schon 25 Mal versagt habe an der Stelle, ich will es nochmal lernen, dann sagt Jesus uns, dass da keine Verdammnis ist. Römer 8, Vers 1, das ist der Sinn von diesem Vers unter anderem. Da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, die in seiner Nachfolge sind, die in seiner Schule sind. Aber, da steht ja, ich sage euch, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden, da geht es um anhaltende Haltung und Lebensweisen, die man nicht loslassen will, bewusst nicht loslassen will. Genau, und wo es dann darum geht, sich grundsätzlich und anhaltend zu weigern, seinen Willen zu tun. Und wer so einen Weg geht, der geht nicht den Weg des Reiches Gottes, sagt der Paulus. Ja? Wenn ich mich weigere, das zu tun, was Jesus mir vorlegt, als Einladung und als Teil dieses Weges in die Ewigkeit, als Teil meiner Veränderung, als ein Schritt, wo ich ein Stück von diesem neuen Menschen in meinem Leben erleben darf. Es kann ja auch ganz andere Sachen betreffen, wo es gar nicht um meine persönliche Veränderung geht, sondern darum, etwas zu tun, ja, eine Aufgabe zu erfüllen, wie auch immer. Dann verweigere ich mich dem und dann bin ich an der Stelle zumindest nicht und nach vorne unterwegs, sondern bleib mindestens stehen. Ja. Und wenn ich mich da bewusst weigere, das zu tun, dann bin ich nicht in der Art des Reiches Gottes unterwegs, sondern dann bin ich in der Art meines alten Weges unterwegs, wo ich unabhängig sein wollte, wo ich meinen Weg gehen wollte und eben nicht das tun wollte, was Gott will. Und ich glaube, dass wir alle diesen Zwiespalt kennen. Aber wovor uns diese Bibelstelle schon warnt und uns darauf hinweist, hey, bleib auf dem Weg. Ja? Und selbst wenn es Schwierigkeiten und Spannungen gibt, gib nicht auf. Hier geht es nicht um Perfektionismus, sondern hier geht es darum, die richtige Richtung beizubehalten und es immer wieder mit Gott zu versuchen, nicht aus eigener Kraft, siehe Punkt vorher. Ja? Weil wir sonst nicht ins Reich Gottes gehen, sondern irgendwo anders hin, wo wir nicht hinwollen. Und einen Punkt müssen wir dabei im Kopf behalten. Damit wir diesen Weg gehen können, hat Jesus alles gegeben. Ja, der hat sich das richtig was kosten lassen. Der ist für uns gestorben, damit wir diesen Weg gehen können. Der hat sein Leben dafür gegeben. Und wenn Jesus sein Leben dafür gegeben hat und dann am Ende auch noch von den Toten aufersteht, dann heißt das, dass diese Situation, die ich erlebe, wo ich gerade nicht weiterkomme, wo ich vielleicht sogar an die Grenzen meines Willens stoße, wo ich nicht sofort erlebe oder auch nach 5-mal versuchen, dass sich da was ändert, dann heißt das trotzdem, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das heißt, meine Unmöglichkeit wird durch seine Auferstehung durchbrochen. Worum es geht, ist zu entdecken, okay, ich kann es nicht. Wenn ich erlebe, dass ich scheitere, dass es unmöglich ist, dann ist es nur ein Zeichen dafür, dass es Zeit ist, aufzugeben. Und zwar nicht mit dem Glauben, sondern mit meiner eigenen Kraft. Und mich Jesus zuzuwenden. Ich weiß, dass das ein echt heikler Punkt ist. Aber der ist wichtig. Und das Schöne ist, und das ist die gute Nachricht, Vers 22, sein Wille ist ja geprägt von lauter schönen Sachen. Ja? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, sagt Paulus. Das ist der Ausdruck von Gottes Willen, das ist der Charakter von Gottes Willen. Das steht hier beschrieben in diesen Früchten des Geistes. Und wir könnten es noch erweitern. Sein Wille hat immer etwas damit zu tun, dass er gnädig ist, dass er gerecht ist, dass er voller Liebe ist, dass er unendlich und unbegrenzt ist. Und alles, was er will, entspringt diesem Wesen. Das heißt, da kann nichts drin sein, was schlecht für uns ist, sondern er ist gut zu uns. Ja, weil er uns liebt, weil er uns trägt. Und die Frage ist, wie erkenne ich seinen Willen? 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. In meinen Worten, wenn du wissen willst, was Gott sagt, was Gott will, dann beschäftige dich immer wieder mit der Bibel und Gott wird dir das auch zeigen und dich fit machen für das Leben. Und dir zeigen, wie du da auch mit seinem Willen, mit seinem Wort umgehen kannst. Fragen könnten zum Beispiel sein, wie soll ich mit Finanzen umgehen? Wie gestalte ich meine Beziehung vor der Ehe? Wie sollte ich mit Vorgesetzten und Lehrern umgehen? Was denkt Gott über Mobbing und so ein Kram? Ja? So, kann man mal in die Bibel reingucken und es steht nicht zu jeder Frage immer ein To-Do. Ja? So sollst du es tun. Das hätten wir dann immer ganz gerne. Aber wenn wir sein Wesen verstehen, wie er unterwegs ist, dann können wir das übersetzen in unser Leben. Das heißt, der berühmte Satz, den ich gerne erwähne, ein Blick in den Text erleichtert die Wahrheitsfindung, wenn wir wissen wollen, was Gottes Wille ist. Wir können es uns nicht aus den Fingern raussaugen. Und an der Stelle sollten wir auch aufpassen, dass wir nicht wieder mit unseren eigenen Ideen nur daherkommen. Ja? Die sollten wir reflektieren. Und wichtig ist, dass wir da in sein Wort reinschauen, weil er uns helfen will. Denn dieses Wort oder sein Wille ist sozusagen die Flasche. Die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes ist das, was hier drin ist. Aber der Behälter steht für den Willen Gottes. Und der Willen Gottes ist der Rahmen für das, was Gott tun kann und Gott auch tun will. Ist der Rahmen für seine Gegenwart. Ja. Und innerhalb dieses Rahmens entfaltet Gott seine Liebe und seine Gnade. Das heißt, es ist erstens fatal, nur die leere Flasche nehmen zu wollen, ja? Also nur den Behälter. Das machen viele Christen, ja? Die haben eine Flasche, der Wille Gottes, sie wissen vielleicht sogar sehr gut, was der Wille Gottes ist, aber da ist kein Wasser drin. Und was passiert mit der Zeit? Sie verdursten. Frust, Bitterkeit, all so ein Kram, schreckliche Beispiele für Christsein. Und das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern für die Leute selber schrecklich. Aber was du nicht haben kannst, ist das Wasser ohne den Behälter. Das geht nicht. Also wenn du Gottes Gegenwart in deinem Leben erleben willst und seine Kraft, auch seine verändernde Kraft auf dem Weg der Nachfolge, dann müssen wir Ja zum Willen Gottes sagen. Das ist notwendig. Ja zu dem, was wir verstanden haben, was wir erkannt haben. Und dann kriegen wir auch das Wasser. Und deswegen möchte ich uns alle ermutigen, wirklich zu lernen. Ich benutze dieses Wort lernen an der Stelle so gerne. Dass wir lernen, Ja zu sagen zu dem, was Gott will. Wir haben das nicht immer sofort. Ja? Ich lese was in der Bibel und denke, juhu, wollte ich schon immer. Ist nicht der Fall. Bei mir zumindest nicht. Aber Gott ist geduldig. Und der nimmt uns an die Hand und der bringt uns dahin, davon überzeugt zu sein, was Gott will. Ja, wenn wir dafür offen sind. Das macht er nicht gegen unseren Willen. Und lasst uns echt Ja sagen zum Willen Gottes, damit wir auch die Kraft hier kriegen können. Denn wenn das nicht passiert, dann machen wir einfach nur unser eigenes Ding. Um das Ganze mal zusammenzufassen. Wir brauchen eine Vision vom Reich Gottes. Wir brauchen ein Bild von dem, wie Gott sich Christsein vorgestellt hat. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen rübergekommen ist, wo da die Eckpfeiler sind und was da notwendig ist. Ja? Und wenn wir dieses Bild vom Leben im Reich Gottes haben, vom Leben mit Gott, mit Jesus haben, dann ist es wichtig zu lernen, entsprechend seiner Kraft zu leben und seinem Willen zu leben und einfach an Jesus dran zu bleiben. Und ich glaube, dass wir auf dem Weg echt Veränderung erleben. Und ich möchte euch einfach ermutigen, zu nehmen, zu empfangen, ja zum Willen Gottes zu sagen und dann auch seine Kraft wirklich zu empfangen. Jetzt auch in der Zeit, die wir noch haben, wo wir auch zusammen beten können, wo wir Gott begegnen können, dass wir wirklich unsere, auch an manchen Stellen, wo wir es vielleicht haben, unsere Anti-Haltung gegen Gottes Willen aufgeben und sagen, ja, du bist gut, du hast was Gutes für mich vor. Ich bin bereit, das loszulassen, was ich da so in mir habe. Und dann einfach Danke sagen für die Gegenwart Gottes, die in uns was tun will. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt begegnest, dass du uns da abholst, wo wir stehen. Ich möchte beten, dass du ganz persönlich, neben dem, was ich so erzählt habe, dass du hineinredest in unsere Herzen. Hol uns raus, wo wir auf dem falschen Weg unterwegs sind. Und stell uns auf deinen Weg erneut. Danke, dass wir mit dir diesen Schritt tun dürfen. Herr, und zeig uns, dass diese Freiheit da ist, von dir zu nehmen, von dir zu empfangen. Ja, dass deine Kraft nicht weit weg ist, sondern dass sie da ist. Schenk uns offene Herzen dafür, einen offenen Blick. Herr, und ich möchte dich echt bitten, dass genau da, wo wir Probleme haben, in uns selber deinen Willen zu tun, dass du uns genau da begegnest mit deinem Reden, aber auch mit deiner Kraft jetzt, dass wir da Freisetzung erleben. Ich lade dich dazu ein, Vater. Halleluja. Lass uns einfach einen Moment stille sein und das Musikteam kann währenddessen nach vorne kommen. Komm, Heiliger Geist, in die Abgründe unseres Herzens hinein und offenbare das, was Jesus für uns getan hat. Danke, Jesus, Herr, und wir wollen echt immer wieder darauf gucken, dass es um dich geht. Es geht um dich, dir ähnlicher zu werden, mit dir zusammen zu sein und das zu tun, was du getan hast. Danke, Jesus.